Herzlich willkommen zum Intensivtalk aus dem Evangelischen Krankenhaus in Mettmann. Wir sprechen auch heute wieder über evidenzbasierte, klinisch relevante Intensivmedizin. Ich bin Oliver Hofer und heute sind bei mir wieder Lena Hofmann und Jonas Germadonk.
Hallo.
Hallo.
Heute kommt der zweite Teil des Podcasts Klinische Ernährung in der Intensivmedizin. Wir hoffen, ihr habt den ersten Teil gehört. Wenn nicht, macht ihr das vielleicht noch, weil das ist ganz sinnvoll für den heutigen zweiten Teil. Wir haben damals gesprochen darüber, wie wichtig Ernährung auf der Intensivstation ist. Wir haben unter anderem Kalorienziele besprochen und wir haben über verschiedene Krankheitsphasen gesprochen und wie man in den verschiedenen Krankheitsphasen den Intensivpatient behandelt. Heute machen wir weiter mit den Kontraindikationen und wir sprechen über Zusatzstoffe und wir sprechen darüber, was für Unterschiede es zwischen der parenteralen und der enteralen Ernährung gibt. Jonas, dann fang du doch heute gerne mit der ersten Frage an Lena an.
Wie sollten denn Intensivpatienten zum Beispiel bei einem starken Reflux, also bei einer intestinalen Dysfunktion ernährt werden? Häufig heißt es ja, dass die Patienten noch nicht abgeführt haben und deshalb noch die Ernährung nicht gesteigert werden kann. Gibt es da irgendwie eine Äußerung von der Leitlinie?
Also jetzt bezüglich Obstipation wird nicht so gesagt. Was sie schreiben ist, dass es bei einer schweren intestinalen Dysfunktion dann die enterale Ernährung pausiert werden soll, also wirklich bei einer schweren, nicht bei einer leichten. Und dann sollte man stattdessen, was ich eben schon sagte, anhand entsprechend der metabolischen Toleranz mit der parenteralen Ernährung beginnen oder ergänzen.
Jetzt haben wir viel darüber gehört, wie wir ernähren sollen, wann wir ernähren sollen. Es gibt auch Situationen, wo wir nicht ernähren sollen oder dürfen. In der ESICM-Leitlinie von 2017 sind da einige Kontraindikationen aufgezählt. Das ist der unkontrollierte Schock, die metabolische Entgleisung mit unkontrollierter Hypoxämie, Azidose, unkontrollierte obere GI-Blutung, ein hohes gastrales Residualvolumen von über 500 Milliliter in 6 Stunden, eine mesenterale Ischämie, Darmobstruktion, Compartment-Syndrome und noch einige andere. Es werden auch absolute Kontraindikationen beschrieben. Das ist beispielsweise der paralytische oder der mechanische Ileus, die Pseudoobstruktion des Kolons, wirklich schwere anatomische Veränderung des Dickdarms. Intestinale Ischämie wird da noch beschrieben. Wie gehen wir in solchen Situationen mit den Patienten um?
Prinzipiell ist bei einer isolierten Magenentleerungsstörung oder einer Oberrauchatonie per se keine Kontraindikation gegeben zur enteralen Ernährung. Also da würde ich da schon niedrig beginnen. Wird aber jetzt auch nicht klar angesagt oder beschrieben, mit wie viel Prozent man dann Ernährung machen sollte. Häufig ist ja noch so umgangssprachlich diese Zotten-Ernährung. Letztendlich habe ich aber keine genaue Definition gefunden, was eigentlich Zotten-Ernährung sein sollte. Und ja, auch zur Empfehlung, das sagte ich ja eben schon, bei Obstipation wird keine Empfehlung gegeben.
Ja, zu der Zottenernährung, das wurde tatsächlich auch zweimal beim DIVI, erinnere ich mich, erwähnt, einmal in einem Vortrag und einmal auch als Nachfrage aus dem Publikum. Und da gibt es offensichtlich wirklich keine vernünftige Definition. Es scheinen sich auch so ein bisschen die Hinweise dazu zu verdichten, dass tatsächlich auch eine parenterale Ernährung die Zotten doch auch zu einem gewissen Maße ernährt. Aber wir haben sicherlich alle gelernt, 10 Milliliter pro Stunde Zottenernährung muss jeder Patient haben. Wir machen das ehrlicherweise auch gerne so. Aber die Evidenz ist dazu, wie so zu manchen bei der Ernährung, nicht besonders groß.
Ja, ich hatte jetzt zuletzt, weiß ich auch nicht, ob es der DIVI war oder das Intensiv-Update, da sagte, ich meine auch ein Dozent, dass Zottenernährung seien 30% unseres Kalorienziels.
Oh, das ist ja schon eine ganze Menge.
Ja, war ich mich auch überrascht.
Mhm. Was wird denn bei Motilitätsstörungen empfohlen?
Ja, genau, wenn wir jetzt eine Oberbauchatonie haben oder Magenentleerungsstörung, wird natürlich eine Abwägung von Kontraindikationen, sind das bekannte MCP, also Metoclopramid wird empfohlen oder auch Erythromycin. Das sollte aber definitiv zeitlich begrenzt werden aufgrund der Nebenwirkung, die kennen wir ja alle mit QT-Zeitverlängerung oder auch der proarrhythmogenen Wirkung. Vorteilhaft hier, weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob es jetzt im DIVI war oder im Intensivupdate, wurde auch empfohlen, das ein bisschen zeitlich getrennt zu verabreichen. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, um eine bessere Wirkung zu erzielen. MCP sollte für maximal 5 Tage verabreicht werden mit bis maximal 30 Milligramm pro Tag. Und das Erythromycin mit 3x250 Milligramm für 3 Tage. Das ist jetzt auch aus der Leitlinie. Es gibt einige Studien, die keinen Effekt der Medikamente auf Mortalität und Infektionen haben. Allerdings zeigte sich, dass das gastrale Residualvolumen auf jeden Fall geringer war im Vergleich zur Kontrollgruppe. Es gibt dann natürlich noch weitere Off-Label-Medikamente, die nach Risikoabwägung noch verabreicht werden können. Paraffinöl, Pyridostigmin oder andere osmotisch wirkende Substanzen, Makrogol oder auch wasserlösliches KM, also Kontrastmittel. Genau, Entschuldigung für die Abkürzung.
Ja, klingt alles einleuchtend und verständlich für mich. Gerade wasserlösliches Kontrastmittel benutzen wir auch gerne und haben da eigentlich eine ganz gute subjektive Erfolgsrate mit. Jetzt ist es ja bei uns so, dass wir auch bei sehr hämodynamisch instabilen Patienten oder Patienten mit persistierenden Zeichen einer Organminderperfusion, das heißt wirklich einer relevanten Laktatämie, die enterale Ernährung reduzieren oder stoppen. Dann starten wir meistens mit der parenteralen Ernährung, nach natürlich den Kriterien der metabolischen Toleranz, die du eben schon erklärt hast. Hast du in der Leitlinie noch andere Situationen gefunden, wann die enterale Ernährung unterbrochen werden sollte?
Ja, tatsächlich bei therapierefraktären schweren Diarrhöen sollte die Ernährung auf jeden Fall reduziert oder auch pausiert werden. Natürlich sollte man auch gucken, was ist die Genese überhaupt der Diarrhöen. Da war ich ehrlicherweise auch überrascht. Da kenne ich auch, dass wir in meinen anderen Kliniken wir eigentlich selten auf die Diarrhöen mit berechnet haben oder berücksichtigt haben bezüglich der Ernährung. Wenn die Patienten viel häufig Preik abgeführt haben, hieß es ja, das ist Sondenkoststuhlgang. Aber selbst, dass wir dann eigentlich bei hohen Stuhlfrequenzen eher pausieren oder reduzieren müssen, das war mir auch neu.
Die Ernährung wird ja meistens dann über die gastrale Sonde verabreicht. Wie sieht es denn mit der Jejunalsonde aus? Wann sollte die denn zum Einsatz kommen?
Das sollte in Erwägung gezogen werden, wenn ein sehr hohes Aspirationsrisiko besteht, mit auch einem hohen Reflux, einem gastralen Reflux. Und auch wenn der technische Aufwand relativ gering ist, also zur Sondenanlage.
Okay, mal ein anderes Thema. Ganz allgemein, also in der grundsätzlichen physiologischen gesunden Ernährung, wird ernährungsphysiologisch ja eine Nahrungskarenz von einigen Stunden am Tag empfohlen. Sollten wir das bei unseren Intensivpatienten auch machen?
Tatsächlich gibt es da keine Vor- oder Nachteile zwischen einer kontinuierlichen oder einer bolusgesteuerten gastralen Ernährung. Was allerdings empfohlen wird, ist eine kontinuierliche Ernährung bei einer jejunalen Ernährung. Also da sollte man tatsächlich eher keine bolusgesteuerte Ernährung durchführen. Ebenso ist es, letztendlich muss man sich auch nicht an den Tag-Nacht-Rhythmus halten. Man kann, wann man möchte, eigentlich die Ernährung laufen lassen.
Wir haben ja auch oft Patienten, die relativ lange bei uns liegen und auch ernährt werden. Gibt es irgendeine Richtung, ab wann man sich vielleicht mal für eine PEG oder PJ entscheiden sollte oder das in Erwägung ziehen sollte?
Die im Leitlinie empfiehlt, wenn die enterale Ernährung definitiv länger als 4 Wochen besteht. Natürlich gibt es bestimmte Erkrankungen, wo vielleicht schon von Anfang an klar wird, dass der Patient eine chronische oder eine bleibende Dysphagie haben wird. Dann kann man natürlich eine PEG oder PJ schon früher in Erwägung ziehen.
In einem unserer letzten Podcasts, ich glaube, es war der vorletzte, hatten wir das Thema ARDS. Hört da gerne einmal rein, wenn euch das interessiert und ihr das noch nicht getan habt. Und im ARDS kommt es ja schon häufig vor, dass wir Patienten in Bauchlage bringen müssen. Würdest du jetzt nach der aktuellen Studie der Leitlinie sagen, dass wir da die enterale Ernährung einfach fortsetzen können oder sollten wir da was beachten?
Also die vorhandene Datenlage sagt ja, Ernährungstherapie ist in diesem Setting wahrscheinlich sicher. Allerdings gibt es hier auch keine hohe Evidenz. Also die Leitlinie sagt definitiv, man sollte enteral ernähren, wenn der Gastrointestinaltrakt funktioniert. Das ist übrigens auch das Gleiche, wenn man postoperativ ein offenes Abdomen hat, dann kann auch enteral ernährt werden. Was empfohlen wird, finde ich auch ganz gut, aber wird ja auch häufig gemacht, wenn die Patienten in Bauchlage sind, dass der Patient insgesamt ein bisschen auf die Beine, auf die Füße gestellt wird, also ein bisschen in Hochlage, sodass die Ernährung besser in den Magen oder anatomisch vereinfacht in den Darm gelangen kann. Da muss natürlich auch wieder, wie immer, die metabolische Toleranz berücksichtigen, gerade mit der Hämodynamik, aber definitiv machen.
Jetzt haben wir gerade schon von Patienten gehört mit einer invasiven Beatmung. Wie sieht es denn mit Patienten unter einer NIF-Therapie aus?
Ja, auch hier ist das kein Problem, wenn solange die Schutzreflexe erhalten sind und auch der Gastrointestinaltrakt funktioniert.
Kannst du uns noch was zu spezieller Ernährung erzählen? Also wie sieht es beispielsweise mit besonders ballaststoffreicher Ernährung aus oder mit Probiotika oder Ähnlichem?
Ja, kann ich. Selbst habe ich da auch überhaupt keine Erfahrung zu. Also da kann ich jetzt auch nur die Leitlinie wiedergeben. Ballaststoffreiche Ernährung hat ein hohes Risiko für Darmischämien und sollte deswegen in der Akutphase nicht eingesetzt werden. Allerdings kann es in der Postakutphase oder auch in der chronischen Phase bei bestehenden Diarrhöen zum Einsatz kommen. Und Probiotika können bei polytraumatisierten und lebertransplantierten Patienten zum Einsatz kommen. Da habe ich aber auch keine Background-Infos.
Jetzt haben wir ja schon vieles über eine enterale Ernährung gehört und auch die ganzen Vorurteile. Wie schaut es denn mit den Einzelheiten zur parenteralen Ernährung aus? Und wann sollte mit einer parenteralen Ernährung begonnen werden?
Genau, wenn Kontraindikationen für die enterale Ernährung vorliegen, sollte man direkt mit der parenteralen beginnen. Oder auch wenn durch die enterale Ernährung das angestrebte Kalorienziel nicht erreicht werden kann, sei es aufgrund von Reflux. Genau. Was man ganz klar sagen muss, dass sich hier die Leitlinien unterschiedlichen total unterscheiden. Also die jetzt aktuell vorgestellte Leitlinie, aber auch zu den Leitlinien der SCC und der ESPEN-Leitlinie, die empfehlen, die SCC-Leitlinie zum Beispiel erst eine parenterale Ernährung ab dem 7. Tag zu beginnen, falls eine enterale Ernährung nicht möglich ist. Die ESPEN-Leitlinie empfiehlt für bestimmte Patientengruppen auch eine frühe parenterale Ernährung. Was in der Meta-Analyse gezeigt werden konnte, dass wenn die Zielkalorien unter 33% sind, mit einer erhöhten Mortalität zu rechnen ist. Was bei der parenteralen noch wichtig ist, da gibt es ja immer heute auch bestimmte peripher parenterale Ernährung und zentralvenöse oder Ernährung für den zentralen Zugang. Das ist auch wichtig zu berücksichtigen, denn die hochosmolare Ernährung, das heißt über 900 Milliosmol pro Liter, sollte über einen zentralen Venenzugang oder auch Port erfolgen. Alles, was darunter ist, unter 900 Milliosmol pro Liter, kann dann peripher-venös erfolgen.
Ja, diese beiden verschiedenen osmolaren Beutel haben wir ja tatsächlich auch. Wir haben ja bei uns drei Kammerbeutel. Ich kann mich noch erinnern, als ich meine erste Intensivrotation hatte, da musste ich die Kalorien für Proteine, Fette und Kohlenhydrate noch einzeln berechnen. Wir hatten da zum Glück eine Excel-Tabelle, das ging ganz gut und haben dann die Einzelkomponenten zusammengestellt. Sollten wir das bei uns eigentlich auch machen, weg vom Dreikammerbeutel, oder können wir den behalten?
Nee, Dreikammerbeutel können tatsächlich problemlos eingesetzt werden und auch sogar bevorzugt. Denn es gab eine internationale multizentrisch kontrollierte Studie, die EPICOS-Studie, die zeigen konnte, dass Dreikammerbeutel mit einer signifikant geringeren Bakteriämie und katheterassoziierten Infektionen einhergeht. Das fand ich auch ganz spannend. Auf die 28-Tage-Mortalität, Organversagen und Verweildauer konnte aber kein Einfluss beobachtet werden. Man muss auch ehrlicherweise den Kostenfaktor nicht außer Acht lassen, also denn die Beutel sind wirklich nicht günstig und man kann schon roundabout 200 Euro pro Tag da mit berechnen. Da sind die einzelnen Substanzen natürlich günstiger.
Wie würdest du da die einzelnen Komponenten berechnen?
Glucose würde ich mit 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag nehmen, mit den Lipiden 1,5 Gramm pro Tag und die Aminosäure mit 1,2 berechnen. Was noch zu erwähnen ist, dass die Lipide nicht als Bolus, sondern kontinuierlich über 12 bis 24 Stunden substituiert werden sollten.
Jetzt lass uns noch kurz über Mikro- und Makronährstoffe sprechen. Wie schaut es aus mit der Supplementierung von Makronährstoffen? Würdest du das empfehlen oder sagt die Leitlinie was dazu?
Nee, ganz klar sagt die Leitlinie, dass man es bei kritisch Kranken nicht einsetzen sollte. Genau.
Okay, und wann sollten wir überhaupt Mikronährstoffe substituieren?
Das sollte supplementiert werden, wenn der Tagesbedarf durch die enterale Ernährung nicht gedeckt werden kann, sollten eben Vitamine, Spurenelemente ergänzt werden. Genau, wichtig zur Beachtung ist, dass die Vitamine und Spurenelemente nur dann gedeckt werden können, wenn bei zum Beispiel einer zweikalorischen Ernährung mindestens 750 Milliliter pro Tag der Patient bekommt, beziehungsweise bei der einkalorischen 1500 Milliliter. Dann können wir sagen, der empfohlene Mikronährstoffbedarf pro Tag ist gedeckt. Und man muss ja wirklich sagen, wann schafft es schon der Patient, 1500 Milliliter Sondennahrung am Tag zu bekommen?
Okay, das galt jetzt für die enterale. Und wie sieht das bei der parenteralen Ernährung aus?
Bei der parenteralen Ernährung sollte immer eine Substitution erfolgen mit Spurenelementen und den wasserlöslichen, fettlöslichen Vitaminen.
Okay, das machen wir auch so. Das heißt, das behalten wir einfach so dabei.
Ja.
Wie sieht es denn mit anderen Ergänzungsmitteln aus, zum Beispiel Selen oder Vitamine?
Ja, Selen sollte nicht gegeben werden und auch keine routinemäßige Gabe von Zink oder Alpha-Tocopherol, Vitamin A und C. Enteral sollte man auch nicht Arginin geben oder Glutamin. Parenteral kann das aber erwogen werden, wenn kein schweres Leber-, Nieren- oder Multiorganversagen vorliegt. Da muss ich auch sagen, da habe ich auch überhaupt keine Erfahrung mit. Das habe ich noch in keiner einzigen Klinik, wo ich war, erlebt, dass das substituiert wurde.
Okay, also kein Vitamin A und C. C hat sich ja bei der Sepsis auch nicht durchgesetzt. Jetzt wissen wir bei unseren Langlebern, dass sie aber häufig einen Vitamin-D-Mangel haben. Ist das auch was, was wir nicht substituieren werden?
Den könnten wir substituieren, wenn ein schwerer Mangel vorliegt. Das heißt, ein Spiegel unter 30 Nanomol pro Liter, also unter 12 Nanogramm pro Milliliter, dann sollten wir auf jeden Fall substituieren. Und was ich auch ganz spannend fand, dass ja eine Prävalenz für einen Vitamin-D-Mangel bei Europäern bei 40% liegt. Und wenn schon prähospital eben ein Mangel zu beobachten ist oder schon feststeht, erhöht sich die Gefahr von Bakteriämien und erhöhter Krankenhausmortalität.
Okay, das heißt, das müssen wir unbedingt beachten.
ja, gerade wir hier in Deutschland haben natürlich wahrscheinlich noch einen größeren Mangel als die Südeuropäer.
Ja, 40% kann ich mir das schon vorstellen. Okay.
Ja, routinemäßig geben wir schon Thiamin bei einigen Patienten, zum Beispiel bei Alkoholikern. Ist das weiterhin empfohlen?
Ja, also bei Hinweisen auf einen Mangel definitiv substituieren. Alle sowieso bei Alkoholikern und genau, im Zweifel sonst einmal bestimmen.
Jetzt fällt mir noch eine Patientengruppe ein. Wir haben zwar keine bariatrische Chirurgie hier, aber durchaus mal Patienten, die in der Anamnese eine bariatrische OP hatten. Verändert das irgendwie unser Ernährungsverhalten?
Die sollten tatsächlich Thiamin substituiert bekommen und ergänzen Multivitaminpräparate mit Spurenelemente. Das war mir vorher ehrlicherweise auch noch nicht bekannt.
Okay.
Also dass Vitamin B12 häufig nicht resorbiert werden konnte, das hat man häufig gesehen, aber fand ich auch nochmal spannend, das Thema.
Okay, das waren jetzt sehr viele Fakten. Danke für deine Vorbereitung, Lena. Du hast diese wirklich lange, ausgiebige Leitlinie schön studiert und uns hier viele Sachen nahegebracht. Bleibt denn für dich jetzt nach dieser Leitlinie noch irgendwas offen oder sind alle deine Fragen bezüglich der Ernährungstherapie von unseren Intensivpatienten beantwortet?
Ja, spannend fände ich es nochmal mit der Obstipation näher, ob man wirklich nichts geben sollte. Manche sagen, postulieren ja, Patient kann ja auch nicht Stuhlgang produzieren, weil er zu wenig Ernährung bekommen hat. Das fände ich nochmal eine Aussage spannend dazu. Oder auch, was wir eben schon angesprochen hatten, die Zottenernährung. Gibt es das eigentlich überhaupt? Gibt es da eine genaue Definition? Das finde ich noch recht spannend.
Ja, das ist spannend. Da könnten wir eigentlich mal eine eigene Podcast-Folge machen von den Sachen, die wir in unserer Assistenzarztzeit gelernt haben, wie sowas wie Zottenernährung. Da gibt es auch noch so ein paar andere Mythen, stimmen die oder stimmen die nicht? Können wir uns ja mal überlegen. Gut, dann sind wir, glaube ich, am Ende dieser schönen Folge. Wir würden wieder zusammenfassen. Lass uns das doch gerne heute so machen, dass jeder vielleicht die Fakten, die für ihn wichtig sind, irgendwie einmal rausstellt. Vielleicht gehen wir Reihe um und jeder erzählt was er so für wichtig behalten hat.
Genau. Was ich versucht habe, auch nochmal euch gut darzustellen, liebe Hörer, ist natürlich immer, die Berechnung der Kalorien ist schwierig, gerade wenn ich euch das so erzähle. Wichtig ist zum einen, dass bei nicht-adipösen Patienten, dass wir das aktuelle Gewicht nehmen und bei adipösen Patienten mit einem BMI bis zu 30 das Idealgewicht. Da müsst ihr dran denken, wenn ihr eure Kalorien berechnen wollt.
Ja, beim normalgewichtigen Patient haben wir das Ziel in der Akutphase mit 24 Kilokalorien pro Tag pro Kilogramm Körpergewicht. In der Postakutphase sind es die 30 Kilokalorien pro Tag pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn möglich, sollte am zweiten stationären Tag bereits begonnen werden.
Ja, um zu schauen, ob die Ernährungstherapie, die wir anwenden, gut ankommt, müssen wir täglich serologische Phosphatspiegel machen, den maximalen Insulinbedarf evaluieren, schauen, wie viel Insulin bekommt der Patient und einen Blick auf den BZ müssen wir natürlich auch behalten.
Genau, das Phosphat ist auch ganz wichtig bezüglich des Refeeding-Syndroms. Da sind wir jetzt heute aufgrund der Zeit nicht noch drauf eingegangen, aber vielleicht gibt es ja noch einen Podcast dazu, wer weiß. Genau, ja. Täglich ist es wichtig, dass wir uns das Kalorienziel bestimmen, unseren Patienten angucken. Ist der wirklich so weit, dass wir die Kalorien steigern können? Oder hat der Patient wieder vielleicht einen neuen Infekt, wie eine schwere Pneumonie? Das heißt, dann müssten wir auch wieder dran denken, unsere Kalorien zu reduzieren. Das heißt, tägliche Evaluierung unserer aktuellen Krankheitsphase.
Zu den Proteinen und den Aminosäuren, die werden additiv berechnet und sollten bei Nichterreichen über die enterale oder parenterale Ernährung ergänzend substituiert werden.
Ja, wo wir eben von Mythen gesprochen haben, ein Mythos ist ja, enterale Ernährung sollte immer bevorzugt werden und die parenterale ist nicht so gut. Das können wir vielleicht ein bisschen relativieren. Wir glauben schon, und das sagt die Leitlinie auch aus physiologischen Gründen, lieber enteral als parenteral. Aber grundsätzlich, das wurde auf dem Divi auch nochmal erzählt, hat die parenterale Ernährung keinen wesentlichen Einfluss auf Infektion, Liegedauer und Mortalität, so wie wir das vor einigen Jahren vielleicht noch dachten.
Genau, und keine Angst vor Ernährung in Bauchlage. Also Bauchlage per se ist keine Kontraindikation für enterale Ernährung.
Okay, fällt euch sonst noch was ein? Sonst würden wir hier schließen. Wir hoffen, ihr konntet bei dem ganzen Zahlenwirrwarr uns gut folgen. Wir werden euch natürlich die entsprechenden Studien und auch die Leitlinien in den Shownotes verlinken. Schaut unbedingt mal in die Leitlinie rein und guckt euch da insbesondere die Tabellen an. Die sind wirklich toll, schöne Flowcharts, was einiges noch verdeutlicht. Ansonsten hoffen wir, es hat euch Spaß gemacht und wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns folgt und ein Like gibt. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Und guten Appetit.